Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen einen Moment still sein und jeder persönlich beten. Herr, segne du uns alles Reden und Hören. Amen. Wir haben gerade schon einen Text über Paulus und Silas gehört, die im Gefängnis sind, und die Steckbriefe der Konfirmanden gesehen. Darum bietet es sich an, heute über Freiheit nachzudenken. Ich glaube, das Thema Freiheit löst bei jedem andere Gedanken aus. Für die Konfis ist es vielleicht der Gedanke, Prüfung geschafft, endlich Freiheit, nicht mehr alle 2 Monate samstags zeitig aufstehen, nicht mehr Zeit in der Konfizeit absitzen. Vielleicht denkt sich der eine oder andere, ich bräuchte mal wieder Urlaub. Dort hätte ich die Freiheit von all den alltäglichen Pflichten. Oder die Schüler, die immer denken, sie bräuchten wieder Ferien, um endlich Freiheit zu haben von all den Ansprüchen der Schule. Aber für manche ist das Thema natürlich auch viel bedrohlicher und viel ernster. Noch nie mussten so viele Christen um ihre Freiheit bangen wie zurzeit. In so vielen Ländern werden Christen verfolgt. Oder es gibt auch viele Länder, in denen Krieg ist, wo das Thema Freiheit ein wirklich ernstes ist. Und auch in Deutschland war das nicht immer so. Wir feiern bald 50 Jahre Befreiung vom Nationalsozialismus. Auch in Deutschland gab es ganz andere Zeiten, wo Freiheit bedroht war. Aber in dem Text, den wir vorhin in der Lesung gehört haben, geht es noch um was anderes als nur gefangen zu sein, als vielleicht körperlich nicht frei zu sein, als eingesperrt zu sein. Denn Paulus ist gerade das. Er ist im Gefängnis, er ist in Ketten gelegt, weil er an Jesus glaubt, und in dem Text stand, und er lobte Gott. Und es gibt noch viele andere Stellen, wo das bei Paulus vorkommt. Oder es gibt einen Brief, den Paulus schreibt, da steht, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Und Paulus schreibt diesen Brief nicht, als er gerade auf einer Hochzeit oder auf einer Tauffeier ist, wo es jeden Grund gibt, sich zu freuen, sondern Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Und trotzdem kann er nicht anders, als sich zu freuen, weil das ihn so sehr beschäftigt, weil das sein Herz bewegt. Es scheint also eine innere Freiheit zu geben, die sehr wenig mit den äußeren Umständen zu tun hat. Und die Bibel verspricht uns eine solche Freiheit, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir wirklich an ihn glauben. Wenn er unser Leben bestimmen darf, verspricht uns Gottes Wort eine Freiheit, die größer ist als die Umstände, die sogar im Gefängnis uns eine innere Freiheit und Freude schenken kann. Ich will noch in einen anderen Bibeltext mit Ihnen schauen, den Paulus auch im Gefängnis geschrieben hat. Damals war er in Rom im Gefängnis und schreibt an die Gemeinde in Ephesus, die er gegründet hat. Und er merkt, dass die Christen dort zurückkommen zu ihrem alten Leben. Dass sie vergessen, dass sie Jesus angenommen haben, dass sie eigentlich Christen sind und eine neue Freiheit, einen neuen Lebensstil haben. Sie kommen immer wieder oder immer mehr zurück zu dem alten Leben. Und er ermahnt sie, und das will ich uns kurz vorlesen, Epheser 2, die Verse 1 bis 3. Wie sah denn euer Leben vorher aus? Ihr wart Gott ungehorsam. Ihr habt gesündigt und wolltet von ihm nichts wissen. Ihr habt euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet. Und ihr habt getan, wozu euch eure selbstsüchtigen Gedanken drängten. Paulus beschreibt hier in 2 Sätzen zusammengefasst das Leben, was die Epheser vorher geführt haben. Also das Leben ohne Gott. Und Paulus beschreibt es auch weiter in dem Text als ein Leben ohne Freiheit. Interessanterweise ist es in der Gesellschaft ja oft das Gegenteil die Meinung. Dass man sagt, ich will nicht an Gott glauben, weil dann verliere ich ja meine Freiheiten. Dann muss ich mich an 1000 Regeln halten. Die Bibel und Paulus sagen hier was ganz anderes. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann bekommen wir echte Freiheit. Und Paulus stellt diese Behauptung nicht nur auf, sondern er begründet es auch. Und in diese 3 Begründungspunkte möchte ich sie heute früh mit reinnehmen. Das Erste, was er sagt, was uns nicht frei sein lässt und wozu die Epheser zurückkehren, sind die Maßstäbe dieser Welt. Dass sie sich einfach ihrem Umfeld anpassen. Dass sie nicht so leben, wie sie überzeugt sind, dass es richtig ist, sondern dass sie sich davon drängen lassen, was andere für gut und richtig erachten. Und das ist auch bei uns heute doch so. Es geht in dieser Welt um erfolgreich sein, viel Geld und Besitz haben, schön und beliebt zu sein und das zu zeigen, was man hat und was man kann. Es geht ganz oft darum, was andere über einen denken oder was andere erwarten. Und vielleicht würde man erst mal sagen, das ist bei mir nicht so. Ich finde, der einfachste Test ist, wenn man ein Foto macht oder mehrere Fotos und sortiert die aus, guckt man nicht immer zuerst, dass man selber auf dem Foto gut aussieht. Aber ja, wir denken, glaube ich, sehr oft, wie kommt das an, was ich gerade sage oder was ich mache? Wie oft sagen wir vielleicht auch nicht das, wovon wir überzeugt sind, obwohl wir wissen, es wäre richtig und es wäre gut, weil wir zu viel Angst davor haben, wie dann andere reagieren. Ich denke, ganz oft dürfen andere über uns bestimmen, wie wir uns fühlen. Sie haben die Macht, mit ihrem Verhalten dafür zu sorgen, dass wir das sagen oder das nicht sagen, dass wir uns gut fühlen oder nicht gut fühlen. Ich habe mal ein Zitat gelesen, was ich dazu sehr gut fand. Wenn du für das Lob anderer lebst, würde ich ihre Kritik töten. Also auch da kann man sich ganz persönlich prüfen, wie geht es dir, wenn du Kritik bekommst. Kannst du die sachlich einordnen und sagen, ja, an dem Punkt kann ich wachsen, da könnte ich was ändern. Oder fühlst du dich dann völlig schlecht und minderwertig, weil es zu tief an dich ran darf, weil dir vielleicht zu wichtig ist, was andere von dir denken. Und Paulus sagt ja ganz klar, wenn das so ist, wenn die Maßstäbe der Welt, wenn das, was anderen wichtig ist, uns bestimmen darf, dann sind wir nicht wirklich frei. Dann hat das die Macht darüber zu bestimmen, wie es uns geht. Wir machen uns damit irgendwie zum Sklaven der anderen. Und versteht mich nicht falsch, es ist okay, wenn das, was wir tun, auch bei anderen gut ankommt. Man darf einen guten Ruf haben und es ist schön, mit anderen gut klarzukommen. Aber es soll eben nicht unser ganzes Leben, unser Fühlen und unseren Wert bestimmen. Weil wenn das so ist, sind wir nicht wirklich frei. Ein zweites, was Paulus hier in diesem Text nennt, ist, dass uns Selbstsucht, Egoismus antreibt. Der Versuch, nicht davon abhängig zu sein, was andere über uns denken, führt oft in die andere Falle, zu sagen, jetzt bestimme ich nur noch selbst meinen Wert. Es ist entscheidend, wie ich mich finde und alles andere ist mir egal. Das klingt vielleicht erstmal gut und verlockend und wird auch in unserer Zeit immer als hoher Wert hingestellt, aber auch das baut einen enormen Druck auf und nimmt uns eigentlich eine gute Freiheit. Diese Gefühl der Autonomie ist eigentlich das Gegenteil von Freiheit. Denn so steckt man sich immer wieder selber Ziele und Erwartungen, die unter Druck setzen. Oder man fängt an, sich mit anderen zu vergleichen. Und auch das baut immer einen enormen Druck auf. Ich kenne das zum Beispiel bei der Vorbereitung von Predigten. So ging es mir auch bei der Vorbereitung so, dass ich eine Predigt angehört habe von Tobias Teichen von der ICF München. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere. Ich finde ihn ein sehr guter Prediger. Und als ich es angehört habe, dachte ich, oh, wenn ich doch nur so witzig wäre wie Tobias Teichen. Er hat immer irgendeinen netten Witz zwischen zwei Punkten. Wenn ich doch nur rhetorisch so gewandt wäre, die Worte so gut zu benutzen, so gute Bilder zu malen wie Johannes Hartl, keine Ahnung. Und dann fange ich an, mich zu vergleichen und denke, oh, das, was ich mache, ist eigentlich nicht gut genug. Und ich werfe vielleicht mein Skript nochmal um und denke, ich muss das neu machen. Und ich denke, jeder kennt solche Punkte, wo man sich vergleicht und denkt, eigentlich ist es nicht ausreichend, was ich mache, was ich leiste. Aber es ist eben so, dass es immer irgendein Tobias Teichen im Leben gibt, der irgendwas noch besser kann. Bist du gut im Sport, dann gibt es garantiert jemanden, der in der Sportart noch besser ist. Kannst du Geige spielen, kann das jemand sicherlich noch besser. Aber das sollte kein Grund sein, dass uns das runterzieht. Vergleichen führt meistens in Minderwertigkeitsgefühle und das bringt gar nichts. Und dann führt es vielleicht auch dazu, irgendwie sich davon seinen Wert abhängig zu machen, zu sagen, warum hat der Nachbar das, warum habe ich das nicht? Vielleicht führt es sogar dazu, den Nachbar dann irgendwie zu hassen und zu denken, jetzt kauft er sich schon wieder ein neues Auto, wie kann er sich das nur leisten? Ich verdiene doch eigentlich mehr und ich kann mir das nicht leisten. Oder das andere Extrem, man vergleicht sich mit Leuten, die vermeintlich schlechter sind und kommt zu der Erkenntnis, eigentlich bin ich ziemlich toll und fängt an, irgendwie eine Arroganz zu entwickeln. Wenn man sich selber seinen Wert geben will, führt es immer an eins dieser beiden Punkte und es funktioniert einfach nicht. Oder man fängt an, sich Ziele zu stecken und davon irgendwo seinen Wert abhängig zu machen. Zu sagen, wenn doch erst das ist, dann ist mein Leben gut. Dann macht es irgendwie endlich Sinn, wenn ich doch erst die Schule geschafft habe, wenn ich doch erst den Führerschein habe, wenn ich erst mal ins Ausland kann, wenn das Studium erst vorbei ist, wenn ich endlich so viel Geld verdiene, wenn ich endlich den Partner habe, endlich die Reise, das Auto, das Handy, was auch immer. Aber Nach jedem Ziel kommt ein neues Ziel. Und auch das führt nur in eine Unzufriedenheit. Ein Blick auf das, was man nicht hat. Und der Gedanke, wenn ich das erst hätte, dann geht es mir gut. Dann bin ich frei von diesen Gedanken. Aber das führt nicht wirklich in eine Freiheit. Steve Jobs, der Gründer von Apple, hat ziemlich an seinem Lebensende viele schlaue Sachen aufgeschrieben. Unter anderem auch diesen Satz, den ich gerne vorlesen will. Gelegentlich denken wir, dass Kriterien wie Anerkennung, Geld, Ruhm Garantien eines vollkommenen Lebens sind. Doch in Wirklichkeit ist es nicht so. Also ein Mann, der das alles hatte, der sehr viel Reichtum und Einfluss hatte, der Macht hatte, dem es wirklich gut ging, der sich die teuersten Autos und Villen kaufen konnte, der sagt an seinem Lebensende, eigentlich hat mich das alles nicht ausgefüllt. Das hat mir nicht diese Freiheit und diese Freude gegeben, die ich davon erwartet habe. Ziele bringen immer wieder Enttäuschung mit und nur neue Ziele. Und egal von was wir erwarten, dass es uns wirklich ausfüllt, nichts davon schafft es, das so tief uns auszufüllen. Keine Beziehung, keine Erfahrung, nichts, was wir besitzen. Selbstsucht führt eigentlich in eine Selbstzerstörung und nicht in Freiheit. Und auch hier nochmal, es ist nicht falsch, Ziele zu haben. Es ist gut, Ziele zu haben, ehrgeizig für Sachen zu kämpfen. Aber wir sollten eben nicht unseren Sinn im Leben und unsere Anerkennung davon abhängig machen. Sie sehen also, sowohl wenn wir den Wert für uns von anderen bekommen oder wenn wir versuchen, uns den selber zu geben, ist das sehr instabil. Und es führt nicht in diese Freiheit, die Bibel beschreibt, die Paulus irgendwie hat. All diese Sachen bauen genau das Gegenteil auf. Einen enormen Druck, ich muss anderen gefallen, ich muss meinen eigenen Erwartungen gerecht werden. All das treibt uns an, aber führt nicht in eine Freiheit. Und Paulus erwähnt noch eine dritte Sache, nämlich, dass Sünde der Grund ist, warum die Menschen nicht in diese Freiheit kommen. Die Konfis haben gestern zur Konfi-Prüfung die 10 Gebote vorbildlich gebracht. Und auch dort führt jedes davon weg von Freiheit. Lüge nimmt Freiheit, weil man dann immer aufpassen muss, dass man nicht aus Versehen wieder was erwähnt, was diese Lüge nochmal auftischen würde. Neid nimmt die Freiheit, sich an dem zu freuen, was man hat, weil man lieber auf das guckt, was man nicht hat. Und Mord nimmt wahrscheinlich sogar ganz buchstäblich die Freiheit, weil man dann in den Knast kommt. Aber all diese Sachen sind nur konkrete Taten. Sünde meint eigentlich noch viel mehr. Sünde meint einen Zustand, in dem wir von Gott getrennt sind, weil andere Sachen einen zu hohen Stellenwert haben. Und ich glaube, das, was ich in den ersten, zweiten Punkten gesagt habe, wo uns die Meinung anderer zu wichtig ist, wo uns vielleicht unsere eigenen Ansprüche zu wichtig sind, genau das ist so ein Leben in Sünde. Nicht diese einzelnen Taten, sondern wir leben in Trennung von Gott, weil uns andere Sachen zu wichtig sind. Die Lara will uns jetzt ein Zeugnis von sich erzählen, wie sie das auch in der Zeit erlebt hat.
Der David hat in seiner Predigt ganz viel über Freiheit erzählt. Und als wir auf Konfirüstzeit waren, war das genau das, was einfach alle dort ausgestrahlt haben. Also Freiheit und Freude am Glauben. Und ich fand es so krass, aber ich habe es halt irgendwie selbst nicht so richtig gespürt. Also ich dachte, entweder übertreiben alle oder, also ich wusste halt nicht so richtig. Und dann sind wir aber im Januar, wie gesagt, auf dem Simsam gewesen. Und da bin ich an einem Tag zu so einem Gebetsteam hingegangen und meinte so, hey, ich merke halt, dass mich gerade voll irgendwas von Gott entfernt. Und ja, die haben dann für mich gebetet. Und in dem Moment, als die fertig waren, habe ich einfach gemerkt, wie so eine Last von mir gefallen ist, wie einfach mich so eine innere Ruhe überholt hat und wie mich einfach so eine Freude gepackt hat. Und es hat mich so gefreut, weil das genau das war, was immer alle erzählt haben. Und dass ich das auch mal selbst spüren durfte. Und genau, damit will ich einfach nur sagen, dass jeder, der das noch nicht gespürt hat, das auf jeden Fall erleben kann. Und dass Gott uns voll verspricht, wer anklopft, der... Wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan.
Vielen Dank, liebe Lara. Sünde ist nämlich nicht zuerst irgendeine Tat, was falsch gemacht zu haben, sondern einfach die Sachen, die uns trennen. Wenn uns andere Sachen vielleicht zu wichtig sind, wenn wir woanders Erfüllung suchen als bei Gott, das bezeichnet die Bibel eigentlich als Sünde, nicht diese konkrete Handlung. Das kommt vielleicht dazu, aber dieser Zustand, in dem man lebt, wo man nicht bei Gott die Freude, die Freiheit, den Wert sucht, das beschreibt die Bibel zutiefst als Sünde. Søren Kierkegaard, ein Philosoph, hat geschrieben, der Normalzustand des menschlichen Herzens ist es, seine Identität auf etwas anderes zu bauen als auf Gott. Und wenn wir das tun, und ich glaube, das machen wir alle sehr oft, dann bringt das immer Druck, ein Angetriebensein. Ich muss selber dafür sorgen, dass ich irgendwie gut dastehe. Aber das will eigentlich Gott tun. Das hat die Lara uns gesagt, das ist was man sich einfach schenken lassen muss. Gott möchte das für uns tun. Er ist ans Kreuz gegangen, um uns diesen Wert zu geben, um uns zu sagen, du musst es nicht mehr selber tun. Du musst nicht selber dafür kämpfen, dass du wertvoll bist, dass du gerettet bist. Das mache ich. Das hat Jesus am Kreuz vollbracht. In Gottes Augen ist jeder, der hier sitzt, sind wir wertvoll und genauso richtig. Und er wollte auch nicht, dass Tobias Teichen heute hier steht, sondern ich. Und das Gleiche gilt für jeden hier. Da, wo wir sind, da ist der Platz, wo Gott uns hinstellt, wo er was mit uns vorhat. Wir müssen nicht erst irgendein Ziel erreichen oder irgendjemanden beeindrucken, sondern wir dürfen uns von Gott beschenken lassen. Und ich glaube, das braucht ein Umdenken. Die Bibel nennt das Buße. Da, wo wir versuchen, unser Glück, unsere Freiheit, unsere Freude woanders zu suchen, dann werden wir immer wieder gegen die Wand laufen. Das wird anstrengend sein, es wird ein Kampf sein und wir dürfen Buße tun und sagen, das ist nicht richtig, sondern ich suche das jetzt in der Quelle, wo es das wirklich zu finden gibt, nämlich bei Gott. Wir stellen uns immer wieder selber auf die Anklagebank oder lassen zu, dass andere das Urteil für uns sprechen dürfen. Aber in der Bibel steht, es gibt keine Verurteilung für die, die mit Christus verbunden sind. Als Menschen versuchen wir immer selber das gute Urteil für uns irgendwie zu bekommen und nehmen dafür viel Kraft in Kauf. Aber als Christen bestimmt nicht unser Leben das Urteil, sondern das Urteil sollte unser Leben bestimmen. Das, was Jesus getan hat, das sollte unser Leben bestimmen. Und darin lebt Paulus. Er weiß, was Jesus für ihn getan hat. Er weiß um die Freiheit und um all das, was Jesus gemacht hat. Darum kann er selbst im Gefängnis Gott loben. Darum hat er eine Freiheit, die unabhängig von den Umständen ist. Das Urteil steht fest. Paulus weiß das. Er weiß, Jesus hat es getan, seine Schuld ist weg. Er ist freigesprochen, er ist ein Kind Gottes und darf in dieser Freiheit leben. Und das ist unveränderlich und das ist was man sich schenken lassen muss, wie es Lara gesagt hat. Vielleicht denkt der eine oder andere, ist es wirklich so einfach? Ja, Gott hat sich so ausgedacht, dass es so einfach ist, dass er alles getan hat und wir uns das nur schenken lassen müssen. Aber die Praxis zeigt, dass es eben doch nicht so einfach ist. Das anzunehmen bedeutet eben, sich selber nicht mehr so wichtig zu nehmen. Zu wissen, es hängt nicht daran ab, was andere von mir denken, ob ich meine eigenen Erwartungen erfülle, sondern es hängt davon ab, was Jesus getan hat. Und das kann ich mir nur schenken lassen. Jesus bietet uns an, diese Leere zu füllen, wo wir immer wieder versuchen, das mit anderen Sachen zu füllen. Er will uns diesen Wert geben, den wir uns selber nicht geben können und den uns niemand anderes geben wird. Wir haben die Freiheit, so wie Lara, uns das einfach schenken zu lassen. Dazu möchte ich uns einladen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen gemeinsam singen.